HR Info. Hessen.
Die Tat hat die Menschen in Frankfurt, Hessen und Deutschland fassungslos gemacht. Ein 40 Jahre alter Mann stößt eine Mutter und ihren Sohn am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE. Die Mutter schafft es sich zu retten, der 8-jährige Sohn überlebt nicht. Die Frage nach dem Warum ist groß. Und damit begrüße ich Sie zur Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof hat ganz Deutschland erschüttert und traurig gemacht. Viele Fragen bleiben nach der grausamen Tat am Montagmorgen nach wie vor offen. Was man bisher weiß, hat Reporter Frank Angermund zusammengefasst.
Die Trauer ist groß am Frankfurter Hauptbahnhof. Zwischen den Gleisen 7 und 8 haben Menschen Blumen, Kuscheltiere und Schilder mit der Frage »Warum?« niedergelegt. Andere zünden Kerzen an, halten einen Moment inne.
Ich kann es nicht fassen. Es ist so schlimm.
Ich denke, das kann doch wohl nicht sein. Wo leben wir, dass sowas passiert?
Montagmorgen, kurz vor 10 Uhr, rollt am Gleis 7 im Frankfurter Hauptbahnhof ein ICE aus München ein. Auf dem vollbesetzten Bahnsteig steht auch ein 40-jähriger Eritreer, der in der Schweiz lebt, sagt Bundespolizeipräsident Dieter Roman am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin.
Die Zeugen sagen mit starrem Blick und sich versteckend hinter einem Pfeiler, zunächst die 40-jährige Mutter des toten 8-jährigen Buben auf die Gleise geschubst. Sie konnte sich durch Weiterrollen auf das Mittelgleis retten.
Doch der 8-jährige Sohn wird nach dem Stoß vom einfahrenden ICE erfasst und getötet. Am Bahnsteig beginnen Menschen zu schreien, einige Zeugen brechen zusammen. Der Täter versucht noch eine 78-jährige Frau zu stoßen, dann flüchtet er über die Gleise, sagt die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Dienstagmorgen.
Er wurde von Passanten verfolgt, unter anderem einen Polizeibeamten, der privat und in Zivil unterwegs war. Und der Beschuldigte konnte dann wenig später im Nahbereich des Bahnhofs von Polizeibeamten festgenommen werden.
Die Bestürzung über den Tod des Kindes ist groß. Noch am Montagabend findet im Hauptbahnhof eine Mahnwache statt. Dort wird auch über Hasskommentare im Internet diskutiert.
Finde ich schade, dass sie sowas nutzen, um wieder gegen Ausländer zu hetzen.
Das Motiv des Täters ist bis heute unklar. Für die Frankfurter Staatsanwaltschaft handelt es sich bei der Tat um Mord und zweifachen versuchten Mord, sagt Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.
Also die Tat spricht ja schon dafür, dass man an eine psychische Erkrankung denkt. Und im Laufe der weiteren Ermittlungen wird der Beschuldigte sicherlich psychiatrisch begutachtet werden, sodass man dann auch Angaben machen kann, wie weit er schuldfähig war.
Am Dienstagnachmittag gibt die Kantonspolizei in Zürich eine Pressekonferenz. Dort wird berichtet, dass der 40-Jährige seit 13 Jahren in der Schweiz lebt, verheiratet ist, 3 Kinder hat und als vorbildlich integriert gilt. Er hat einen festen Job in einer Werkstatt. Doch seit diesem Jahr befindet sich der Mann in psychiatrischer Behandlung und seit Donnerstag letzter Woche wird er von der Schweizer Polizei gesucht, weil er seine Familie und eine Nachbarin eingesperrt hat, sagt Major Werner Schmidt.
Zudem hat er zuvor die Nachbarin tätlich angegangen und sie verbal sowie mit einem Messer bedroht.
Dienstagabend versammeln sich rund 400 Menschen vor dem Frankfurter Hauptbahnhof zu einer ökumenischen Andacht. Einige bleiben nach den Reden und Gebeten noch auf dem Platz stehen, unterhalten und umarmen sich.
Ich fand es schön, dass die Bahnhofsmission dazu was macht.
Nur danach, also als die Andacht sozusagen vorbei war, dann hat man ja direkt die Plakate gesehen, wo dann irgendwie stand, diese Politik tötet. Naja, da war die ruhige Stimmung dann auch vorbei.
Die 4-, 3- und 1 Jahre alten Kinder des mutmaßlichen Täters werden inzwischen polizeilich geschützt, da es Morddrohungen im Internet gegen sie gibt. Der 40-Jährige sitzt in der Justizvollzugsanstalt 1 in Frankfurt-Preuingesheim in Untersuchungshaft. Bisher hat er keine Angaben zu seinem Motiv gemacht.
Ein 8 Jahre alter Junge wird am Montag im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen ICE gestoßen und getötet. Die Menschen am Frankfurter Hauptbahnhof haben in diesen Tagen viel Anteil genommen nach dieser schlimmen Tat. Am Montag hat eine spontane Mahnwache stattgefunden und auch am Dienstagabend sind hunderte Menschen zu einer Veranstaltung vor dem Bahnhof zusammengekommen. Reporter Volker Siefert war für uns dabei.
Politische Randgruppen im Wortsinne stellen sich am Rande des Bahnhofsvorplatzes schon frühzeitig auf. Rechte und Linke geraten dabei aneinander, weil sie gegenseitig ihre Plakate verdecken.
Da wird ein Kind umgebracht.
Ja, ihr stellt euch hier davor. Das hat auch nichts zu tun.
Das kommt euch doch in die Fresse haben.
Polizei, hallo. Dieses rechte Gesindel, das für die eigenen Zwecke ausnutzt, das instrumentalisiert, das macht mich so fassungslos, das macht mich so wütend. Ich könnte kotzen.
Kopfschüttelnd beobachtet ein Mann auf der Durchreise das Spektakel aus der Ferne.
Ich glaube, da werden jetzt einfach Stimmungen erzeugt, ja, die der Stimmung wegen gemacht werden, aber nicht wegen dem eigentlichen Unglück, was passiert ist.
Doch dann, wie aus dem Nichts, füllt sich der Platz. Mehrere hundert Menschen versammeln sich still zur eigentlichen Andacht.
Wir sind fassungslos, wir sind erschüttert, wir sind zutiefst erschrocken. Wir sind mit denen, die Opfer geworden sind, eines sinnlos grausamen Verbrechens.
Prodekanin Ursula Schön von der Evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach über den Grund des Zusammenkommens.
Ein Blick in die sozialen Netzwerke spiegelt uns allerdings, dass die Tat des 40-jährigen Eritreas dafür genutzt wird, die Spaltung unserer Gesellschaft voranzutreiben. Der 8-jährige Junge ist tot, unabhängig, ob der Täter ein Zuwanderer ist oder nicht.
So Carsten Baumann, Leiter der ökumenisch geführten Bahnhofsmission. Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, sagt, wie Frankfurt funktioniere, habe sich am Gleis 7 gezeigt.
Wir wissen nicht, woher die Helferinnen und Helfer gekommen sind. Aus welchem Land der einzelne Sanitäter, die Sanitäterin gekommen ist. Der Polizist, die Polizistin. Die Menschen, die aus den sozialen Verbänden kommen, wir fragen sie nicht nach ihrem Pass. Wir fragen sie, ob sie sich als Frankfurterinnen und Frankfurter sehen, ob sie bereit sind, für diese Stadt einzustehen und dann, wenn es arg wird, auch einzugreifen.
Einige Menschen bleiben nach den Reden und Gebeten noch auf dem Platz, unterhalten sich, manche halten sich auch im Arm, stimmen danach.
Ich fand es schön, dass die Bahnhofsmission dazu was macht. Ich bin nicht unbedingt religiös, mich hat das nicht abgeholt, aber ich kann mir vorstellen, dass es für die Verwandten und Bekannten schön war zu sehen, dass es da eine öffentliche Anteilnahme gab.
Das habe ich als sehr positiv empfunden. Nur danach, also als die Andacht sozusagen vorbei war, dann hat man ja direkt die Plakate gesehen, wo dann irgendwie stand, diese Politik tötet. Naja, da war die ruhige Stimmung dann auch vorbei.
Die Bahnhofsmission hält ihren Raum der Stille offen. Vielleicht könnte man diesen Raum als analogen Gegenentwurf zu den digitalen Echokammern der sozialen Netzwerke verstehen.
Die Tat lässt viele Menschen sprachlos zurück. Sie nehmen Anteil, gehen zum Hauptbahnhof, legen Blumen nieder und gedenken. Doch es wird auch viel diskutiert über diesen Fall und auch kontrovers. Nun bleibt zu hoffen, dass sich zügig aufklärt, wieso der 40-jährige Tatverdächtige das gemacht hat.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Mindestens 250 Menschen sind in diesem Jahr schon in deutschen Gewässern ertrunken, also in Schwimmbädern, Seen, Teichen und Flüssen. In Hessen liegt die Zahl bei 15. Trauriger Spitzenreiter ist Bayern mit 65 Fällen. Zwar sind im Vergleich zum Vorjahr weniger Menschen verunglückt, doch das liegt offenbar nur daran, dass die Badesaison auch später begonnen hat. Aber wie kommt es, dass immer noch so viele Menschen hierzulande ertrinken? Jutta Nieswand berichtet.
Im Frankfurter Freibad Eschersheim tummeln sich die Badegäste im Wasser. Wer hier gut schwimmen kann und wer nicht, das lässt sich auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennen. Doch passieren kann natürlich immer etwas. Elsa Mentges kommt hier schon seit vielen Jahren hin.
Ich schwimme Becken vor ein paar Jahren. Es ist Kind ertrunken. Die habe da wiederbelebt und dann ist in den Krankenwagen gekommen, der ist ganz ruhig weggefahren. Also wir haben da nichts mehr gehört. Es ist durchgesickert, dass das Kind gestorben ist, gell? Und es war hinter ihm, nicht mehr irgendwo, was er nur so tief ist, gell?
Dabei hebt sie die Hand bis zur Hüfte. Die Eltern müssten halt besser auf ihre Kinder aufpassen, meint sie. Erst neulich sei im Schwimmbecken ein Kind abgesackt, das habe aber jemand beobachtet und es dann herausgeholt. Bademeister wie Nico Kuria müssen also immer auf der Hut sein, vor allem wenn es voll wird im Schwimmbad.
Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt auch dadurch, dass die Kinder unter 14 kostenlos reinkommen, viele Gruppierungen haben, die aus Kindern, sage ich mal, 10 bis 12 Jahren bestehen und von denen können vielleicht 7 schwimmen und 2 können nicht schwimmen, ja. Und die wollen aber natürlich mitziehen und wollen dann auch mal rein und bei denen muss man dann halt natürlich auch immer so ein bisschen gucken und aufpassen. lassen, weil die dann halt auch nicht preisgeben wollen, vielleicht, ich kann eigentlich gar nicht schwimmen, geht ihr mal ins Tiefe, ich bleib hier im Flachen oder so.
Auch Erwachsene übernehmen sich gern mal, meint der Bademeister. Ein Problem, das vor allem an Seen, Teichen und Flüssen dazu führt, dass Menschen ertrinken, vor allem an ungesicherten Badestellen, wie die neuesten Zahlen der Deutschen Lebens- und Rettungsgesellschaft DLRG zeigen. Denn bundesweit sind 90% der Ertrunkenen dort ums Leben gekommen. In Hessen waren es sogar alle. Michael Hohmann vom DLRG-Landesverband Hessen erklärt.
Da ist so ein Stück weit diese Gefährdungssicht verloren gegangen. Also die Leute gehen irgendwie unkritischer ins Wasser. Wenn dort dann etwas passiert, dann haben sie immer das Problem, dass niemand ihnen schnell helfen kann, weil von der Seite der Rettungsschwimmer der DLRG niemand vor Ort ist.
Außerdem sind Seen oft unübersichtlich, findet Sonja Tamarow im Freibad Eschersheim. Sie hat in ihrer Heimat Argentinien im Meer schwimmen gelernt und fühlt sich auch an Seen sicher. Doch sie sagt,
ich war gestern in Rottgau, super schön. Also da war eine Person, die von ganz hinten wahrscheinlich, also mit Fernglas, aber ich glaube, da würde ich nichts erkennen.
Und auch wenn im Schwimmbad das Becken voll ist, findet sie es bedenklich, vor allem für kleine Kinder, denn die könnten schnell mal von großen Erwachsenen übersehen werden. Immer mehr Kinder können auch in der Schule nicht schwimmen, stellt Damian Grosch, Lehrer in Frankfurt, fest.
Von klein auf sollten die halt ihre Erfahrungen machen, also auch so Eltern-Kind-Kurse sollten unterstützt werden, bin ich der Meinung, dass die Kinder auch von ja, sozial schwächeren Familien da Erfahrungen sammeln können. Wenn die Wassererfahrungen fehlen, dann kann es vermehrt zu Unfällen kommen. Ja?
Deshalb findet er es auch schon gut, dass der Eintritt für Kinder in Frankfurter Schwimmbädern kostenlos ist, würde sich aber wünschen, dass er auch für die Eltern günstiger wäre.
Jutta Nieswand über die Zwischenbilanz der DLRG. Und der nächste Beitrag zeigt, dass Badeunfälle eben immer wieder passieren. Dieser Fall ist zum Glück gut ausgegangen, doch es hat zunächst eine dramatische Rettungsaktion stattgefunden. Am Dienstagabend am Badesee in Gedern im Wetteraukreis. Ein 3 Jahre altes Mädchen hatte plötzlich regungslos im Wasser gelegen, doch einige Badegäste haben schnell und richtig reagiert und so der Kleinen aus Sachsen-Anhalt das Leben gerettet. Klaus Pradella.
Es war ein schöner Sommertag, rund 500 Badegäste waren an dem über die Region hinaus beliebten See. Doch dann waren für Tobias Weiser aus Fulda plötzlich alle Feriengedanken wie weggeblasen. Am Rande des abgetrennten Badebereiches sah er ein lebloses Kind.
Ich wollte mit meiner Stieftochter ins Wasser gehen, wollte mal schwimmen gehen. Und dann haben 3 Mädels um Hilfe gerufen. Da bin ich hin und dann haben wir das leblose Mädchen im Wasser gefunden. Die haben das rausgetragen und dann kam auch schon gleich die Frau, die das belebt hat.
Auch Yvonne Pietrek war der schöne Campingurlaub am See von einem auf den anderen Moment egal. Die Krankenpflegerin aus Langen dachte nicht lange nach. Schließlich hatte sie schon etliche Erwachsene wiederbelebt.
Es kam aus dem Wasser und zwar leblos. Deswegen habe ich auch dann gleich angefangen zu reanimieren, weil blaue Lippen und schon ein ganz fahles Gesicht. Ja, das Kind hat einfach nicht mehr geatmet. Und da habe ich instinktiv gleich angefangen zu reanimieren. Dann kam Wasser aus der Lunge, die kam auch mal kurz zu sich. Und dann, Gott sei Dank, kam sie zu sich. Dann habe ich sie halt hochgenommen und habe sie erstmal getröstet. Sie war dann am Leben.
Der inzwischen herbeigerufene Rettungsdienst versorgte das Mädchen dann weiter, bis das Kind mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Fulda geflogen wurde. Dort besteht inzwischen keine Lebensgefahr mehr. Für die Polizei ist der Fall damit aber noch nicht erledigt. Sie ermittelt, wie es zu dem Badeunfall kommen konnte. Dabei geht es vor allem um die Aufsichtspflicht. Jürgen Welsch von der Badeaufsicht am See sieht seine Mitarbeiter dabei nicht in der Verantwortung.
Die Badeaufsicht war ja selber schon damit beschäftigt, Kinder mit Schwimmflügeln aus dem Tiefwasserbereich zu holen und hat daher diese Situation gar nicht so mitbekommen. Generell ist das so, die Eltern haben auch weiterhin, egal ob im Schwimmbad, am Badesee oder irgendwo am Meer, die Aufsichtspflicht über ihre Kinder.
In diesem Fall ist nochmal alles gut gegangen und das ist vor allem Yvonne Pietrek zu verdanken. Gedanns Bürgermeister Guido Kempel war deswegen voll des Lobes.
Herzliches Dankeschön für Ihr Engagement, für Ihre Zivilcourage. Herzlichen Dank dafür.
Dankeschön.
Als kleine Anerkennung habe ich Ihnen einen Blumenstrauß mitgebracht.
Dankeschön.
Sie haben alles richtig gemacht.
Die Frau soll nun für die hessische Rettungsmedaille vorgeschlagen werden.
Eine Rettungsaktion mit glücklichem Ausgang. Badegäste haben bemerkt, wie ein Mädchen regungslos im Badesee in Gedern liegt. Gemeinsam haben sie ihr das Leben gerettet. Klaus Pradella hat berichtet. Auch dieses Thema gehört zum heißen Sommer. Jetzt geht es nämlich um Waldbrandgefahr. Und vor einem Monat hat der Wald bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern tagelang in Flammen gestanden. Und bei den Fernsehbildern werden sich damals auch viele gefragt haben, kann das auch bei uns in Hessen passieren? Die Antwort: grundsätzlich ja. Regnet es weiterhin so wenig, wird das Risiko jedenfalls weiter ansteigen. Hessens Brandbekämpfer wappnen sich und bauen unter anderem dabei auch auf Unterstützung aus der Luft. Wolfgang Hettfleisch.
Der hessische Wald leidet. Fachleute wie Christian Schäfer, der Leiter des Forstamts in Hanau-Wolfgang, sind deshalb in großer Sorge.
Ich habe noch nie erlebt, dass der Zustand des Waldes wirklich so schlecht ist wie zurzeit.
Es regnet einfach nicht genug. Und das bedeutet auch, die Waldbrandgefahr ist vielerorts hoch, oft über Wochen oder sogar Monate. Eine Entwicklung, auf die wir uns wohl dauerhaft einstellen müssen, glaubt Darmstadts Feuerwehrchef Johann Braxenthaler.
Grundsätzlich gehen die Feuerwehren davon aus, dass Waldbrände künftig mehr werden. Vorbereitung auf Klimawandel ist auch bei den Feuerwehren Thema und dazu gehört auch die bessere Vorbereitung auf Waldbrände.
Die Landesregierung in Wiesbaden hat dabei auch die Brandbekämpfung aus der Luft im Blick. Neben der Fliegerstaffel der Bundespolizei im nordhessischen Fuldatal steht dafür die Fliegerstaffel der hessischen Polizei in Egelsbach im Kreis Offenbach bereit. Zum Einsatz kommt das Team von Leiter Moritz von Zeschwitz in schwer zugänglichem Gelände.
Wir sind die Löschspezialisten genau dort, wo eben die bodengebundenen Feuerwehrkräfte gar nicht oder nur unter erheblicher Eigengefährdung hinkommen, wo wir dann eben sehr gezielt unsere Wasserabwürfe vornehmen können, um entsprechende Brände zu löschen.
An die Polizeihubschrauber aus Egelsbach werden Wasserbehälter gehängt, sogenannte Bambi-Buckets. Sie fassen 800 Liter. Die Super-Puma-Helikopter der Bundespolizei in Fuldatal tragen eine Wasserfracht von 2000 Litern. Darmstadts leitender Branddirektor Braxenthaler ordnet das ein.
Die Wassermengen, die ein Hubschrauber bringt, reichen bei weitem nicht aus, um einen größeren Waldbrand zu bekämpfen. Aber an Stellen, wo wir eben nur ganz schwer hinkommen, das ist einfach eine gute Unterstützung.
Und eine, die aus Egelsbach sehr schnell erfolgen kann, wenn Flächen in Südhessen brennen, etwa im Odenwald oder an der Bergstraße. Dann muss jeder Handgriff sitzen. Moritz von Zeschwitz.
Wir müssen den Lasthaken an den Hubschrauber montieren. Dann wird das Bambi-Bucket in den Hubschrauber gelegt. Dann fliegen wir zur Einsatzstelle. Dann wird das Bambi-Bucket einfach nur in den Lasthaken eingehängt, die elektrische Verbindung für die Auslösung vervollständigt und dann ist der Hubschrauber einsatzbereit.
Die Waldbrandbekämpfung von oben ist bislang die Ausnahme. In diesem Jahr gab es zwei Einsätze in Hessen und jüngst einen bei Koblenz, Amtshilfe fürs Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz. Werden trockene Jahre zum Regelfall, könnte diese Infrastruktur aber rasch an Grenzen stoßen, warnt Deutschlands führender Waldbrandexperte Johann Goldammer. Der Freiburger Feuerökologe sagt:
Wenn wir jetzt in Situationen kommen, wie wir das 2018 und auch vor einigen Wochen in diesem Jahr gesehen haben, dass wir doch größere und problematischere Brände bekommen, dann bedarf es noch mehr, als dass wir einen Hubschrauber haben, der Löschwasser abwerfen kann.
Große Löschflugzeuge sind in Hessen, wie im übrigen Deutschland, noch kein Thema. Das könnte sich Goldammer zufolge ändern.
Wir müssen die Debatte, ob wir was in der Bekämpfung von Landschaftsbränden tun sollen, einbetten in die gegenwärtige Debatte über den Klimawandel. Das können wir gar nicht mehr trennen.
Das Land Hessen rüstet im Moment bei der Brandbekämpfung per Helikopter nach. Die Feuerwehren in Darmstadt, in Lauterbach im Vogelsberg und in Wolfhagen bei Kassel erhalten Wasserreservoirs, die je 35.000 Liter fassen. Die sehen aus wie riesige Planschbecken und werden nah am jeweiligen Einsatzort aufgebaut und gefüllt.
Wolfgang Hettfleisch zur Waldbrandgefahr in Hessen und was die Rettungskräfte tun, um sich auf den Fall der Fälle vorzubereiten.
HR Info, Hessen.
Stichwort Frankfurt, nördliches Mainufer und Sperrung. Da gehen die Meinungen auseinander. Die einen freuen sich, die anderen fürchten mehr Lärm, Abgase und Staus. Denn seit Dienstagmorgen ist das nördliche Frankfurter Mainufer für die Autos gesperrt. Und zwar ein Abschnitt rund um den Eisernen Steg. Aber erst einmal testweise für ein Jahr und in dieser Zeit soll das beliebte Mainufer zur Flaniermeile werden für Fußgänger und Radfahrer. Die Stadt will das Mainufer so für die Menschen attraktiver machen.
Frankfurter City mitten zur Rush-Hour. Aus der Ferne hört man die Autos, die im Stau stehen und nur langsam vorankommen. Doch am nördlichen Mainufer, rund um den Eisernen Steg, ist es ungewöhnlich ruhig, kein Auto weit und breit. Die sonst viel befahrene Straße gehört jetzt Touristen, Radfahrern, Spaziergängern und Joggern, die freuen sich über die autofreie Zone.
Ich finde es gut für Radfahrer und Fußgänger und ich hoffe mal, dass die Radfahrer da nicht die Rolle der Autos übernehmen und die Fußgänger bedrängen, sondern es soll ja für alle da sein und ich hoffe, es wird sich einspielen, dass es keine Radautobahn wird.
Im Moment ist es himmlisch.
Eigentlich schön, gerade so für den Weg zum Römer. Es ist eigentlich angenehmer, wenn da keine Autos sind. Das ist dann schon schön, wenn man auf der Straße darf.
Ich finde es einerseits super, aber ich finde, das ist noch viel zu wenig. Eigentlich müsste man noch viel mehr in der Innenstadt sperren als das jetzt. Aber grundsätzlich ist ja schon mal ein Anfang. Ne?
Die Stadt Frankfurt will mit der Sperrung das Mainufer attraktiver machen. Ganz ohne Abgase und Autolärm, erklärt Verkehrsdezernent Klaus Oesterling.
Also es wird nach meiner Auffassung ein Stück mehr Urbanität in die Stadt bringen. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren schon die beiden Mainufer umgestaltet. Dazu gehört der Westhafen, dazu gehört die Umgestaltung Weseler Werft und hier eigentlich die prominenteste Stelle gegenüber vom Römer und zwischen Römer und Eisernen Steg brandet der Autoverkehr noch ungehindert durch und wir wollen das eben zu einer verkehrsberuhigten Zone machen.
Politiker, Anwohner und Gastronomen vor Ort setzen sich schon seit Jahrzehnten dafür ein, so zum Beispiel die Inhaber eines Cafés an der Straße. Von der Terrasse aus hat man einen Blick direkt auf den Main. Lajos Horvath geht davon aus, dass das Café enorm von der Sperrung profitieren wird.
Das ist super, tolles Gefühl. Also das war immer stinkig hier und laut. Wir haben natürlich auch gemerkt, dass es von der Bewertung her erwähnt worden ist. Wir werden natürlich auch größer, wir werden unsere Terrasse auch erweitern. Freuen wir uns auf diese Entscheidung.
Doch nicht alle sind davon begeistert. Vor allem Autofahrer sind genervt, dass die Straße jetzt erst einmal ein Jahr lang gesperrt ist. Denn bisher haben jeden Tag rund 20.000 Auto- und Lkw-Fahrer die Strecke genutzt.
Ein Jahr, das ist unglaublich. Ein Jahr ist hier gesperrt. Oh, das ist eine Katastrophe. Für jeden hier eine Katastrophe.
Alle werden hier verrückt, weil ich muss da immer hinfahren. Ja, ich bin aus Aschaffenburg. Was soll ich da dazu sagen? Ne? Find's schade.
Und auch Anwohner aus anderen Straßen in der Innenstadt sind besorgt. Sie befürchten, dass sich der Autoverkehr einfach nur verlagert, sagt diese Frau aus Sachsenhausen.
Ja, ich denke, da wird der Verkehr jetzt zunehmen und es wird lauter werden halt. Das ist ja logisch. Irgendwo müssen die Autos von hier her hin. Und deshalb ist das nicht eine grundsätzliche Lösung, würde ich sagen. Eine grundsätzliche Lösung wäre, wenn ja, Nahverkehr, Fahrradwege, alles ein bisschen besser ausgebaut würde und einfach die Leute nicht mehr unbedingt mit dem Auto durch die Stadt fahren müssen.
Wie sich der Verkehr durch die Sperrung verteilt, will die Stadt jetzt genau beobachten. Nach einem Jahr Testphase wird sie dann entscheiden, ob das autofreie Mainufer sinnvoll ist oder nicht und dauerhaft gesperrt bleibt.
Das nördliche Mainufer in Frankfurt bleibt nun für ein Jahr gesperrt. Die Stadt will testen, ob das mit dem Autoverkehr zu vereinen ist. Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat berichtet. Sommer, das heißt nicht nur Urlaubszeit, sondern auch Festspielzeit, wie zum Beispiel in Südhessen, die Darmstadter Residenzfestspiele. Am Freitag hat das Festival mit insgesamt 9 Konzerten von Klassik bis Jazz begonnen. Dabei steht nicht nur jede Menge gute Musik im Mittelpunkt, sondern vor allem auch ganz unterschiedliche historische Gebäude und Plätze. Susanne Pütz berichtet.
Bagger, Bohrer und Betonmischer spielen derzeit im Innenhof vom Darmstädter Schloss die erste Geige. Deswegen ist dieser Ort für die Residenzfestspiele in diesem Jahr auch passé. Das Konzert zum Auftakt gibt's deshalb Open Air auf der Mathildenhöhe.
Ja, natürlich sehr schön mit dem Hochzeitsturm, natürlich, der weit sichtbar ist, und dem schönen Parkgelände. Also wir haben ja Leute, die ins Konzert kommen, und wir haben auch einige, die bewusst nicht reingehen, sondern sich auf die Wiese setzen und Picknick machen.
Sagt die Dramaturgin der Residenzfestspiele Gudrun Euler. So kann man ganz sicher auch die Klänge beim Auftaktkonzert genießen.
Jetzt kommen die European Swing All-Stars, die ja auch immer sehr viel Freude und Energie ins Festival reinbringen. Und sie hatten uns dann vorgeschlagen, wir bringen Emil Mangelsdorf mit. Und wenn man weiß, dass dieser Herr 94 geworden ist, freut man sich natürlich ganz besonders.
Das besondere Ambiente auf der Mathildenhöhe mit dem Jugendstil-Ensemble ist nicht nur ein wunderbarer Ort, um Konzerte zu genießen. Er passt ideal auch zum Jubiläum 100 Jahre Bauhaus.
Wir wollen natürlich die verschiedenen historischen Orte in Darmstadt mit einbeziehen. In diesem Jahr der besondere Bezug auch zu 100 Jahre Bauhaus. Ja, wir haben ja das Thema Jugendstil und Bauhaus. Und es gibt ja in Darmstadt ganz viele Veranstaltungen, wo wir jetzt auch einen Anknüpfungspunkt vor allem mit dem Lackballett haben, Theater der Klänge.
Eine einzigartige Produktion, die auf den Bauhausmeister Oskar Schlemmer zurückgeht. Eine Aufführung mit Tänzern in skurrilen Kostümen, die einen Rausch an Farben und Musik verspricht.
Ganz spannend in dem Umfeld der Jugendstilgebäude und des Arrangements auf der Mathildenhöhe und dann eben so ein Konzept, was 77 Jahre alt ist und jetzt neu in multimediale Zeitalter versetzt wird.
Ausgewählte Klänge und unterschiedliche Klangfarben. Das genau ist das Motto der Darmstädter Residenzfestspiele in diesem Jahr, sagt Gudrun Euler.
Wir haben in diesem Jahr das Thema Klangfarben und haben immer unsere Künstler aufgefordert, auch zu dem Motto passend das Programm auszusuchen. Und daraus ergeben sich dann auch die Verbindung von Programm, Programmgestaltung, Künstler in Verbindung mit dem Motto des Festivals.
So gibt es dann auch im Marstall vom Jagdschloss Kranichstein Barockmusik. Barockmusik mit vier ganz erfolgreichen jungen Musikern aus Frankfurt, den Four Times Barock.
Susanne Pütz über die Residenzfestspiele in Darmstadt. Die Festspiele gehen noch bis zum 11. August und den Abschluss, den macht dann der Liedermacher Konstantin Wecker. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de. Ihnen wünsche ich jetzt erstmal ein schönes Wochenende.